Neben mir sitzt die Frau, die diesen Abend möglich gemacht hat. Durch ihre langjährige Begleitung, 40 Jahre verheiratet. Und wegen Susanna bin ich hier in Europa. Ich hoffe, dass Sie Susanna kennenlernen werden bei einer eurer Hochzeiten nächstes Jahr. Es gibt ein sehr interessantes Buch, leider nicht sehr viele Exemplare noch auf dem Tisch, über die Chinesen und die Arche Noah, die Chinesen und den Garten Eden und was die Chinesen alles wussten über solchen Dingen, obwohl sie die Bibel zu der Zeit gar nicht hatten. Sie kamen aus ursprünglich natürlich auch nach der Turmbau zu Babel aus dem Nahen Osten und brachten mit sich Erinnerungen an all diesen Dingen. Und in ihren bildhaften Schriftzeichen sind sie festgehalten. Es ist eine vereinfachte Doktorarbeit zu diesem Thema, was die Chinesen alles an Erinnerungen hatten, an dem, was wir lesen können im ersten Buch der Bibel. Reinhard Junker, der hier in der Mitte steht, ist einer von mehreren Wissenschaftlern, die in diesem Buch mit Kopf und Herz ihr Glaubenszeugnisse weitergegeben haben. Ein sehr gutes Buch für Menschen, die behaupten, kein echter Wissenschaftler würde an Gott glauben, kein echter Wissenschaftler würde an der an Evolution zweifeln. Reinhard und die anderen, die hier ihre Glaubenszeugnisse aufgeschrieben haben, das sind Wissenschaftler, die mit Kopf und Herz Wissenschaft machen und mit Kopf und Herz an Gott und die Bibel glauben. Sehr gutes Geschenk oder zum Ausleihen an Menschen, die zweifeln, ob moderne Wissenschaftler an Gott glauben könnten. Manche Christen wollen gleichzeitig auf zwei Stühle sitzen. Sie glauben, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Also sie glauben an eine theistische Evolution. Aber wie funktionierte Evolution? Charles Darwin sagt uns, die minderwertigen Lebewesen sterben aus, damit bessere an ihren Plätzen entstehen können. Also neues Leben durch Tod. Gott schuf Leben und nicht Tod. Tod ist eine Folge vom Sündenfall. Also die theistische Evolution kann man nicht von der Bibel her aufrechterhalten und ist eigentlich auch eine Beleidigung der Evolutionslehre, die absolut gottlos ist. Man will ohne Gott alles erklären können. Und es gibt ein sehr gutes Heft zum Thema theistische Evolution, auch von dem Biologe und Theologe Reinhard Junker geschrieben, Jesus, Darwin und die Schöpfung, da geht es um die theistische Evolution. Ein sehr schönes Buch für Familien, wäre auch ein ganz toller Weihnachtsgeschenk. Denn während der Weihnachtsferien und auch bis im Frühling könnte man dieses Buch als Familie studieren. Ist ein Entdeckungsbuch für Jung und Alt und dann nimmt man es mit und geht in der Frühlingswahl. Das hat sogar einen wetterfesten Umschlag, dass man es mitnehmen kann. Und dann versucht man, all das zu entdecken, was in diesem Buch beschrieben ist. Also meine Frau braucht das mit ganz kleinen Kindern und die verstehen das sehr gut. Wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, wenn sie mit den Kindern so einige ganz schöne Wanderungen mit Lupe und so machen möchten. Und dann für diejenigen, die die Berge gern haben, die erste Gipfelstürme behandelt wie das vorherige Buch Schöpfung Evolution, allerdings am Beispiel von den Alpenblumen. Beide sehr schöne Geschenke für Weihnachten. Es ist nämlich so, dass im Tiefland viele Arten von Pflanzen haben ganz lange Stängel, denn die wachsen zwischen Gräser und geschützt von Bäumen und Büschen. Aber im Hochgebirge dieselbe Variationen von Lebewesen, die haben ganz kurze Stängel wegen dem starken Wind. Also dieses Buch bringt viele Beispiele, wie Gott die Lebewesen so geschaffen hat, dass die einen im Hochgebirge wachsen können, die anderen im Tiefland, die anderen in Wüsten, die anderen in Wäldern. Es gibt auch kostenlose Schriften zu verschiedenen Themen. Nehmen Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch um weiterzugeben, solange Vorrat. Wenn Sie gern surfen im Internet, schauen Sie mal im Genesis.net vorbei. Da können Sie Fragen stellen, da können Sie sehen, wie debattiert wird. Sie werden informiert über die neueste Literatur, DVDs und so weiter. Jetzt geht's aber weiter. Und zwar mit einigen Versen aus Psalm 104. Es gibt ein kostenloses Blatt zu diesem Bibelstudium auf dem Bürgertisch bei den kostenlosen Schriften. Psalm 104 behandelt Schöpfung, aber die Sinnflut war eine Art Neugestaltung der geschaffenen Erdoberfläche und passt in diesem Zusammenhang. Und in der Tat, die Verse 6 bis 10 behandeln die Sinnflut und die Zeit kurz danach. Erst im Vers 9 merkt man das. Wir nehmen zuerst einmal an. Wir fangen mit Vers 6 an. Mit der Flut, sprich Sinnflut, die Begründung kommt in Vers 9, decktest du, Gott, sie, die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen bei der Sinnflut über den Bergen. Über welchen Bergen? Über dem Matterhorn, fast 4.500 Meter hoch, ist die Arche Noah dran, hier durchgesegelt. Gäbe es genug Wasser, um den Matterhorn zu bedecken? Susanne und ich haben 3 Jahre in der Hochhimalayas gearbeitet. Da sind die Berge 2-mal so hoch wie der Matterhorn. Gäbe es genug Wasser, solche Berge zu bedecken? Wir lassen die Frage offen, lesen wieder und weiter und kommen auf die Antwort nachher zurück. Mit der Flut decktest du, Gott, sieh die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen, die bei der Schöpfung von Gott geschaffen worden sind. Granitbergen, die unter diesem Wasser weitgehend abgetragen wurden, sodass sie heute nur noch alte Rumpfgebirge sind. Und aus dem ganzen Schutt ist sehr viel Sediment unter den Wasser und der Flut abgelagert worden. Nach 150 Tagen gibt Gott einen Befehl: Vor deinem Schelten flohen die Wasser, nicht die Bergen. Von deiner Donnerstimme wurden die Wasser verscheucht zu dem Ort, wir kommen auf das nachher zu reden, über die Bergentäler, zu dem Ort, welchen du den Wassern gesetzt hast. Wo floss das Wasser nach der Sinnflut hin? Und warum heißt es hier im Einzahl Ort? Man kann anhand von biblischer Information und geologischer Überlegungen davon ausgehen, dass es früher auf unserer Erde nur ein Kontinent gegeben hat, umringt freilich von einem einzigen Ozean. Werden wir davon ausgehen, dass es dieser eine Kontinent war, das von der Sinnflut bedeckt wurde, und nachher Gott gibt den Befehl und die Ozeanbecken sacken ab und das Wasser fließt ab, dann fließt es tatsächlich an einem Ort in ein Ozean um einen Kontinent. Vor deinem Schelten flohen sie, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast. Damit das Wasser, das vorher die Festlandfläche bedeckt hat, überhaupt abfließen kann, muss der Ozeanbecken nachher tiefer sein, sodass das Wasser dorthin fließen kann. Vers 9, das ist der Schlüssel. Du, Gott, hast den Wassern, wovon bis jetzt die Rede war, von dieser Flut, eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Und das ist genau das, was Gott nach der Sinnflut versprochen hat mit dem Regenbogen. Nie wieder eine alles bedeckende, zerstörende Flut. Wenn Sie vielleicht gemeint haben, die Sinnflut war nur eine lokale Überschwemmung irgendwo im Nahen Osten, ein paar Städte unter Wasser und Schlamm, dann hätte Gott mit dem Regenbogen gelogen. Denn lokale Überschwemmungen gibt es immer wieder. Nein, Gott hat nicht gelogen. Es hat nie wieder eine ganz erdebedeckende Flut gegeben. Und übrigens, wenn alle damaligen hohen Bergen mit Wasser bedeckt waren, dann war alles andere auch unter Wasser. Man kann nicht einen Berg mit Wasser bedecken und woanders bleibt trocken. Und du hast den Wassern eine Grenze gesetzt. Das sind nicht die Wasser, die die Erde bei der Schöpfung bedeckt haben. Die kamen wieder während der Sinnflut. Nein, das sind die Wasser der Sinnflut. Du hast diesen Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Regenbogen als Versprechen dafür. Das Wasser der Sinnflut ist immer noch bei uns. Wir leben auf einem Wasserplanet. Das sieht man im pazifischen Raum ganz besonders. Sehr viel Wasser auf unserer Erde. Wie viel Wasser? Das Wasser ist heute verteilt in viele Ozeanen. Es gibt mehr Wasserflächen auf unserer Erde als Landfläche. Und man hat ausgerechnet, dass 71% der Erdoberfläche, also fast 3/4, von Ozeanen bedeckt ist. Und man hat ausgerechnet, dass ergebe etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Man könnte dieses Wasser aufstellen über die Erde 130.000 Kilometer hoch mit einer Wassersäule, mit einem Durchmesser von einem Kilometer. Und das entspricht etwa ein Drittel der Entfernung der Erde zum Mond. Wir leben auf einem Wasserplanet. Das Wasser, das influiert immer noch bei uns, allerdings heute in den abgesagten Ozeanbecken. Nun, wenn die Ozeanbecken wieder ansteigen würden und alles im Himmel wieder herunterregnen und sämtliche Schnee und Eis würde schmelzen, wie viel Wasser gäbe es auf unserer Erde, um die ganze Erde zu bedecken? Eine ganze Menge, 2,5 Kilometer. Mehr gibt es nicht. Das würde also heißen, dass die Berge vor der Sintflut nicht höher waren als 2,5 Kilometer und nicht einmal so hoch. Ja, aber Herr Wiskin, es heißt in der Bibel, alle hohen Berge sind damals vom Wasser bedeckt. Ja, wie hoch ist hoch? Und was ist ein Berg? Das hängt davon ab, was Sie sonst kennen. Ich war vor einigen Jahren bei einem Freund in Norddeutschland auf Besuch. Mein Freund sagte zu mir, Richard, am Sonntag fahre ich mit den Kindern in die Berge, kommst mit. Und ich dachte, Mensch, das gibt eine lange Fahrt. Aber ich willigte ein und ging mit. Wir sind gar nicht so weit gefahren. Wir waren in der Nähe von Bremen. Und plötzlich sagte mein Freund zu mir, sind Sie nicht schön? Ich fragte, was? Er sagte, die Berge. Ich fragte, wo? Und er zeigte auf so einen kleinen Hügel. Ich habe gesagt, hey Freund, das ist kein Berg. Das ist so ein kleiner Bückel auf der Erdoberfläche. Ja? Seine Kinder auf dem Rücksitz, total beleidigt. Nein, wir haben es in der Schule gelernt, der heißt Hoher Berg. Ich fragte, ja, wie hoch? 48 Meter hoch. Und im Winter gibt es manchmal einen Skilift. Ich sage, Kinder, ich verstehe euch schon, denn ihr kennt nichts anderes. Aber jetzt lade ich euch ein. Ihr kommt zu mir im Sommer, bringt eure Eltern mit. Die sind in die Schweiz gekommen, jetzt wissen sie, was anständige Berge sind. Wenn man aber nichts anderes kennt als einen 48 Meter hohen Hügel, und das heißt Hoher Berg, dann ist das der Hohe Berg. Verstehen Sie, vor der Sintflut hat es für die damalige Zeit hohe Berge gegeben, aber die sind nicht die Berge, die heute hoch sind. Die heutigen hohen Berge sind alle fossilienhaltige Sedimentberge oder die gleichzeitig entstehenden Vulkanen. Die Berge, die von der Sintflut bedeckt waren, wurden weitgehend unter diesen Wassern abgetragen, abgerundet und aus dem Schutt diese Massengesteinsberge ohne Fossilien, denn sie entstanden während der Schöpfung, sind Sedimentschichten abgelagert worden mit vielen toten Lebewesen darin. Und diese Sedimentschichten sind unter Druck gekommen, als nachher die Kontinente sich bewegt haben und sind hochgekrempelt worden zu diesen hohen Bergen heute, voll vom Tod. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über die damaligen Bergen, die für die damaligen Zeit hoch waren. Vor deinem Schelten flohen die Wasser. Von deiner Donnerstimme wurden die Wasser verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast. Und dann die Erdkruste, ziemlich aus dem Lot gebracht worden. Tonnen von Material irgendwo hier abgetragen, irgendwo anders abgelagert, kommt die Erdkruste in Bewegung. Der Urkontinent bricht auseinander und frisch abgelagerte Sedimente kommen unter Druck und werden hochgekrempelt zu den Bergen, die wir heute kennen. Und andere Teile von der Erdkruste, wie das Rheintal oder die Jordantal, sacken ab und Täler senken sich. Durch der unheimliche Zerstörung von der Erdoberfläche durch die Sintflut ist dieses Urkontinent allmählich auseinandergebrochen. Und die Teile bewegen sich. Die bewegen sich heute noch. Nur einige Millimeter pro Jahr, man kann es mit Satellit bemessen. Aber in dieser Phase, einige hundert Jahre nach der Sintflut, in dieser Phase bewegten sich die Kontinente viel schneller, als das heute der Fall ist. Wieso wissen wir das? Weil es damals viel mehr Erdbeben gab, viel mehr Vulkanausbrüchen und große Inlandüberschwemmungen, wo es hell ist hier. Und da sind die Fossilien entstanden, die man als Jura-Fossilien kennt. In diesem Modell, das ich persönlich vertrete. Nach sintflutlichen Ablagerungen, wo die Erdkruste sich wesentlich schneller bewegte, als das heute der Fall ist. Das sind die nachsinnvollen Folgekatastrophen, mehr davon im Laufe von unserem Studium. In meinem Buch, Die Bibel und das Alter der Erde, zitiere ich unter anderem 1. Mose 10, 25, Eber, Nachkommen von Noah, wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und da ist die Rede von einer geografischen Verteilung und nicht von Menschen, Sprachen oder sowas. Der Vater der Kontinentalverschiebungstheorie, der kannte diesen Vers und hat das als Beleg dafür gesehen, dass die Kontinente sich bewegt haben. Die Geologen haben sich lustig gemacht über ihn zu jener Zeit, aber er hat recht behalten, die Kontinente bewegen sich tatsächlich. Früher schneller, heute langsamer. Denn die Sintflut war wie, schauen Sie mich an, ein riesen Pendelschwung in der Weltgeschichte und dann pendelt sich's allmählich ein, sodass wir heute in einer verhältnismäßig ruhigen Phase sind, bis Jesus Christus wiederkommt, dann werden die Berge wieder anfangen, sich zu bewegen. Und wie? Nun, als die Kontinente auseinandergebrochen sind, zuerst gingen sie auseinander und dann Teile davon stießen zurück gegen frisch abgelagerte Sedimenten, die hochgekrempelt worden sind zu den Bergen, die wir heute kennen, voll von toten Lebewesen. Und dann in unserem Psalm lesen wir am Ende, du lässt es quellen und springen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Die Erde ist allmählich wiederhergestellt worden, sodass wir heute auf eine wunderschöne, wiederhergestellte Erdoberfläche leben können. Jetzt lesen wir alles nochmals und dann gehen wir wieder ins Detail. Mit der Flut decktest du, Gott, sie, die Erde, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den bei der Schöpfung geschaffenen Bergen, ohne Fossilien. Vor deinem Schelten flohen diese Wasser nach 150 Tagen. Von deiner Donnerstimme wurden die Wasser verscheucht zu dem Ort, welchen du ihnen gesetzt hast. Und die ganze Umlagerung von Tonnen von Material führt dazu, dass die Erdkruste in Bewegung kommt, Berge stiegen empor und Täler senkten sich. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Du lässt es Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Jetzt gehen wir nochmals oben mit der Flut. Wie haben Sie Ihre Kinder die Sintflut unterrichtet? Welche Bilder benutzen Sie in der Kinderstunde oder Sonntagsschule oder zu Hause, um die Kinder die Sintflut nahezulegen? Solche Bilder? Dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Ihre Kinder später als Teenager meinen, die Bibel sei ein Märchenbuch. Denn wenn wir solche lügenhafte, märchenhafte, süße Bilder brauchen, bis zum 8. Lebensjahr, das geht tief. Die Kinder glauben das. Und das ist ihr erster Eindruck und das bleibt. Und dann nachher müssen Sie die Kinder verstehen als Teenager, wenn sie sagen, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch. Denn wenn wir die biblische Geschichte den Kindern märchenhaft beibringen, diesen Eindruck entsteht. Es ist sehr wichtig, was für Bilder man benutzt und was für Spielzeuge man den Kindern gibt zum Spielen. Nun, sehr süß, aber eine absolute Lüge. Wo ist das Gericht? Sintflut war nicht ein Sonntagsfahrt auf dem Bodensee. Wo ist das Gericht? Ja, man muss es kindesgemäß machen. Ja, kindesgemäß, aber nicht verkindlichen. Denn wenn Sie solche Bilder brauchen für die Sintflut, dann können Sie, wenn Sie Jesus am Kreuz überhaupt darstellen wollen, dann zeigen Sie ihn bitte schön mit rosenrotem Rock und einem Blumenkranz. Jesus am Kreuz mit Blumenkranz. Das wäre etwa derselbe Effekt. Und wo ist ein Schiff groß genug für alle Tiere? In meinem Vortrag Dinosaurier, Riesen und Zwerge der Urzeit und was die Bibel dazu sagt, zitiere ich unter anderem 1. Mose 6, 15. Gott sagte zu Noah, so sollst du sie machen, 300 Ellen, das ist die Distanz vom Fingerspitze bis zum Ellbogen, die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite, oder die Breite und 30 Ellen die Höhe der Arche. Nun, die Skeletten die wir im Nahen Osten, ich bin dabei, ich bin archäologischer Fotograf, ich mache Bilder bei verschiedenen Ausgrabungen. Ich arbeite für eine Universität in Israel. Die Bilder, die wir von, also die Skeletten, die wir finden aus der früheren Zeit, die haben etwa meine Größe. Das ergibt eine Elle von etwa 45 Zentimeter. Aber selbst mit so einer kleinen Elle wäre die Arche immerhin länger als ein heutiger Fußballfeld. Und bitte, solche Bilder können für Kinder ganz dramatisch sein. Es braucht diese, nicht diese märchenhaften Dinge. Ich wünschte mir, die Künstler würden die Bibel lesen, bevor sie die Bilder in die Welt setzen. Lesen wir jetzt das Sintflutbericht. Im 600. Lebensjahre Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats. Das ist vom Stil her nicht ein Gedicht, sondern Geschichtsschreibung. Die Menschen lebten vor der Sintflut wesentlich länger als nachher. Das ist ein Thema für sich. Das behandle ich nicht heute Abend. Aber die chronologischen Angaben, präzise, kurz gefasst, das ist Geschichtsschreibung und nicht Bildsprache. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag, als Gott den Befehl gegeben hat, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage lang. Aber bitte, wie kann das Wasser 150 Tage lang steigen, wenn die Wasser nach 40 Tagen schon aufgehört haben? Wo kam das Wasser? Entschuldigung, ich habe zu schnell gedrückt hier. Wo kam das Wasser 110 Tage lang, nachdem der Regen nach 40 Tagen aufgehört hat? Das Wasser der Sintflut kam nur zum Teil in Form vom Regen von oben. Das meiste Wasser kam wahrscheinlich aus den Quellen der großen Tiefe. Was waren die Quellen der großen Tiefe? Die Quellen der großen Tiefe hat Gott geschaffen als Segen für die Erde. Jetzt lesen wir im Schöpfungsbericht. Und zwar, ich nehme eine jüdische Übersetzung des Alten Testaments, sehr genau übersetzt. Gott der Ewige hat es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und wahrscheinlich hat es bis Sintflut nicht geregnet, sonst hätte es schon längst einen Erdboden gegeben. Regenbogen gegeben, meiner Meinung nach. Ein Quellstrom, nicht Wasserdampf oder so, ein Quellstrom aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Die Erde wurde vor der Sintflut wahrscheinlich ausschließlich durch unterirdische Quellen bewässert. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Israel waren, im Dan Naturreservat am Fuß vom Berg Hermon. Ringsherum ist alles wüstenartig. Und innerhalb von diesem Park ein kleines Paradies. Warum? Weil es treten Hunderte von kleinen Quellen an der Erdoberfläche auf. Und sie bewässern diesen Park. Natürliche Quellen, unterirdisch. Und so stelle ich mir die Bewässerung der Erde vor der Sintflut. Keine Stürme, keine Katastrophen, sanft an der Erdoberfläche auftretendes Wasser. Ein Segen. Die Quellen der Tiefe wurde nicht von Gott geschaffen, um die Erde zu vernichten, sondern zu segnen. Aber wenn die Menschen den Segen Gottes unter ihre Füße zertrampeln, dann kann Segen zum Fluch werden. Gott gibt den Befehl und wumpf, 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 überall auf Erden brechen Quellen der Tiefe auf. 150 Tage lang, bis Gott den Befehl gibt, dass es aufhört. Nun, wenn nachher das Wasser sich allmählich leert, dann werden Teile der Erdkruste unter Wasser absacken und von allen Seiten wird Schlamm hineingezogen worden sein. Und hier decken sich biblische Aussagen mit geologischen Beobachtungen. Solche Absackbecken mit mehreren Kilometern abgelagerten Sedimenten, hunderte von Quadratkilometern im Umfang, die findet man in der Erdkruste. Ich denke, hier haben wir Quellen der Tiefe, die sich allmählich verstopfen. Wenn heute unter dem Indischen oder Pazifischen Ozean es ein Erdbeben gibt, wie damals zu erwarten war, unter den Wassern ein Teil von der Erdkruste absackt, das erzeugt Stoßwellen, die wiederum Flutwellen, Tsunamis erzeugen. Also unter solchen Bedingungen, Teile der Erdkruste unter den Wassern der Flut und ständig am Absacken, Wenn Gott damals seine Hand nicht über diesen Schiff gehalten hätte, würden keiner von uns heute Abend hier sitzen, denn wir sind alle Nachkommen von den 8 Menschen, die hier errettet wurden. Es ist auch zu erwarten, dass durch die Erdbewegung, besonders dort, wo die Erde nachher sowieso auseinanderbrechen wird, wenn die Kontinente anfangen sich zu bewegen, dass Gesteinsschmelze hochkommen wird. Und so, wenn wir ein realistisches Bild von der Sintflut machen wollten, dann müsste es eher so aussehen. Natürlich nicht überall dort, sonst wäre die Arche untergegangen, aber besonders dort, wo die Kontinente nachher auseinanderbrechen werden. Und jetzt werden Sie verstehen, warum ich ein bisschen allergisch bin auf Bildern, wo Frau Noah ihre Wäsche oben auf die Arche unter diesen Bedingungen aufhängt. Also, liebe Damen, Sie würden, denke ich, nicht in so eine mit Asche verschmutzte Luft ihre Wäsche aufhängen. Bleiben wir realistisch. Man kann ganz traumatische Bilder von der Arche Noah malen, ohne dass man zurückgreifen muss auf solche Märchenbilder, die absolute Lügen sind und irreführend. Lassen Sie das bitte unter der Haut gehen. Ich muss seit mehr als 30 Jahren in meiner Arbeit solche Lügenbilder ausbaden. Viele, viele junge Menschen, die ein völlig falsches Bild bekommen haben von Schöpfungsbericht, von der Sintflutbericht und manches mehr. Ja. Und die Bibel wäre so spannend für Kinder. Meine, David, ein Mafia-Boss, der König wird. Was, David? Ein Mafia-Boss? Ja, freilich, liest die Bibel. Ganze Dörfer umgelegt, ohne göttlichen Befehl, um sich einzuschleimen beim heidnischen König. Und dennoch ein Mann Gottes. Das ist ein spannendes Thema, das kann ich euch sagen. Lesen wir die Bibel und bringen wir die Kinder die Bibel bei, wie sie wirklich ist. Und nicht diese fantasievolle Bilder von David mit seinen roten Haaren und blauen Augen und Haar verspielend und so. Er ist ein knallharter Killer. Er hat ganze Dörfer umgelegt. Das ist Gnade Gottes. David kam nicht in den Himmel, weil er netter war. David kam in den Himmel, weil ihm sehr viel vergeben wurde. Und nicht nur das mit Bathseba. Einige gehen schon, ich hoffe nicht wegen dieser Aussage. Siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Wir leben auf einer durch die Sintflut verdorbenen Erdoberfläche. Die Schwierigkeit besteht für uns darin, dass kaum jemand von uns einen anständigen Erdbeben oder Vulkanausbruch erlebt hat. Und selbst wenn sie eins erlebt haben, ist das nichts im Vergleich zu dem, was früher geschah. Weil ich aber keine anderen Vergleichsmöglichkeiten habe, möchte ich mindestens zeigen, was während einer Mini-Katastrophe heute geschehen kann. Und ich nehme als Beispiel einer der bestdokumentierten Vulkanausbrüche überhaupt, der Ausbruch von Mount St. Helens, 1980, westlichen USA. Diese Aufnahme wurde im 1979, ein Jahr vorher gemacht, ein halbes Jahr vorher gemacht. Mount St. Helens, ein alter Vulkan, seit ein paar hundert Jahren nicht mehr aktiv. Und in der Zwischenzeit hat ein mächtiger Gletscher sich gebildet. Ging ziemlich schnell, die Bildung von diesem Gletscher, denn in 1842 wurde der Gletscher durch einen früheren Ausbruch geschmolzen. Gletscher können sehr schnell entstehen. 27. März 1980. Aus der Luft merkt man plötzlich ein Loch im Gletscher. Es wurde heiß. Kam Dampf hoch, kam Staub hoch. Der Berg fing an zu vibrieren. Erdbeben erschütterte den Berg. Monatelang. Geologen rückten an, mit Filmkameras, Messinstrumenten. Ein Geologen-Ehepaar, er und sie, beide Gesteinsforscher, mieten ein Kleinflugzeug samt Pilot und lassen sich tagelang um den Berg fliegen, alle paar Stunden, mit laufenden Kameras, um selbst die kleinsten Änderungen festzuhalten. Die schreiben, fliegen hier um 8.32 Uhr am 18. Mai 1980 vorbei, kriechen den Schreck des Lebens. Dann plötzlich merken sie, wie das Eis sich spaltet, wie der Berg anfängt, in ihre Richtung aufzublähen, wie ein Ballon, der in Zeitlupe platzen würde. Als Geologen haben sie die Gefahr sofort erkannt. Dreh ab, Mann! Das Flugzeug dreht ab, sie ließen die Kameras laufen und mit einem Knall löste sich der obere Drittel vom Berg und 2 Kubikkilometer gebrochener Stein knallte der Berghang hinunter. Da war der Kork weg, dann ging es nach oben. Da ging der Champagner hoch, ja. Wir sehen die Spitze vom Flugzeugflügel, die sind gerade rechtzeitig mit ihrem Flugzeug abgedreht und so konnten sie mit Film und Leben landen. Mehr als 60 Menschen auf dieser Seite von der Berg waren nicht so glücklich daran. Manche ihrer Leichen hat man bis heute nie gefunden. Völlig überrascht, man hat nicht damit gerechnet, dass der Berg seitwärts explodiert. Das ist übrigens nicht Schnee. Der Schnee schmolz im Nu, nach einer Stunde war kein Eis und Schnee mehr. Das ist Staub. Die Luft war tagelang voll Staub. Dieser Mann, obwohl in 13 Kilometer Entfernung, keine Chance. Und das ist nur eine Mini-Katastrophe. Durch die Explosion raste eine Druckwelle über das ganze Gebiet. 600 Quadratkilometer Wald sind innerhalb von Sekunden gerodet. Dieses Holz wuchs vor der Explosion hier hinten. Wälder flogen durch die Luft. Das ist nur eine Mini-Katastrophe. Überlegen Sie, wie das war, was Gott den Befehl gegeben hat am Anfang der Sintflut. Und wumpf, 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 überall auf Erden, Teile der Erdkruste hochgingen. Da flogen Wälder durch die Luft, da flogen Steine durch die Luft. Viele Menschen und Tiere sind wahrscheinlich erschlagen worden, bevor sie überhaupt vom Wasser erfasst wurden. Und dann oben auf den steigenden Wasser der Sintflut, als immer mehr Wasser aus von oben und von unten kam, schwammen die Wälder der vorsintflutlichen Erde. Riesige Matten vom Treibholz, ganze schwimmende Wälder. Und dann in diesen absackenden Becken Schlamm hineingezogen, Holz oben drauf, wieder Schlamm, Holz, Schicht über Schicht über Schicht, in großen Tiefe wird dieses Holz nicht verwesen, ist abgeschlossen von Sauerstoff. Unter Druck wird es chemisch umgewandelt in ein weiteres brennbares Fossil, das man Kohle nennt. Kohle ist nichts anderes als Holz unter Druck ohne Sauerstoff. Ich habe einen Freund, der arbeitet in Dresden in einem Labor. Sie experimentieren mit Naturstoffen, um Werkstoffe herzustellen. Sie haben Holz, völlig normales Nadelholz, unter Druck gesetzt und haben den Druck ständig erhöht, ohne Sauerstoff. Plötzlich explodierte ihr Gerät, zum Glück war niemand im Labor. Und als sie das Holz untersuchte, war es nicht mehr Holz, sondern in Bruchteilen von Sekunden ist dieses Holz unter Druck ohne Sauerstoff in Anthrazit, eine hochgradige Steinkohle, umgewandelt worden. Anthrazit in Sekunden und nicht Millionen von Jahren. Unter diesen Wassern, da liefen Dinge ab. Und wenn man mit so einer Weltkatastrophe in diesem Ausmaß rechnet, dann schrumpfen manche angebliche Millionen von Jahren auf wenigen Stunden zusammen. Durch die Explosion sind solche Gesteine hochgeschleudert worden, da ist ein kleines Männlein da, damit Sie den Maßstab sehen können. Und das ist alles nur eine Mini-Katastrophe. Denn damals ist nur 1 Kubikkilometer Gestein nach oben geschleudert worden, 2 unten und 1 oben. 1815, 80 Mal so viel. Und in der Zeit unmittelbar nach der Sintflut bis zu 1000 Kubikkilometer Gestein mit einem Knall geht in die Luft hoch. Man kann das feststellen anhand von den Kratern und von dem, was herumliegt. Also Mount St. Helens ist nichts im Vergleich. Aber Mini-Katastrophe hin oder her betrachten wir das Gebiet um Mount St. Helens vor und nach der Explosion. Und zwar vom selben Kamerastandpunkt aus fotografiert. Vorher waren alle umliegenden Berge bewäldert, nachher alles kahl geschoren. Und das nur eine Mini-Katastrophe. Jetzt gehen wir auf die Rückseite von Mount St. Helens. Hier stehen die Wälder nach, denn hier war keine Explosion, die war auf der anderen Seite. Aber der Gletscher schmolz im Nu, rings um den Berg. Kamen Tonnen von Wasser hier herunter, kanalisierten diese Trichter her. Da kam ein Gemisch von Wasser und Stein und hat innerhalb von einer Stunde im harten Basalt ein Tal ausgescheuert. Wasser allein scheuert nicht, aber ein Gemisch von Wasser und Stein ist wie eine Obelmaschine. Und all das hier ist ausgehobelt worden. Die Steine richtig poliert von diesem Gemisch von Sand, kleine Steine und Wasser. Eine Stunde, mehr nicht. Und weiter unten wurde das Zeug abgelagert. Wenn wir heute irgendwo hier in Deutschland diese Sedimentschichten finden würden, würden wir von Jahrtausenden oder sogar Jahrmillionen sprechen. Eine Stunde Ablagerung, mehr nicht. Also Mount St. Helens, obwohl nur eine Mini-Katastrophe, ist ein sehr interessantes Modell. Wenn Sie solche Bilder bräuchten für Unterricht, nehmen Sie unser Medienprospekt mit, Sie können sie ausleihen, Sie können sie kaufen. Nach einigen Wochen war die Luft wieder klar genug, es hat ein bisschen geschneit in der Zwischenzeit, da könnte man noch von oben wieder filmen. Hier fehlten 3 Kubikkilometer Gestein, 2 davon rutschte hier hinunter in diesem schon bestehenden See. Und das verursachte eine Flutwelle, diese Flutwelle schwappte fast 300 Meter hoch an diesem Berg. Eine 300 Meter hohe Flutwelle. Und das nur eine Mini-Katastrophe. Stellen Sie sich vor, wie das war, als die Quellen der Tiefe ausgebrochen sind. Und man sieht bis heute am nördlichen Ende von diesem See, wo die Flutwelle damals durchging. Und dann die ganzen Flüsse und Täler rings um Mount Helens im Nu mit Wasser gefüllt, Schmelzwasser, die überlaufenden See, Brücken sind weggeschwemmt. Riesige Baumaschinen wie Spielzeuge herumgespült. Alles nur eine Mini-Katastrophe. Vielleicht verstehen wir jetzt die Worte von der Apostel Petrus. Und er, Gott, verschonte auch nicht die alte Welt, als er die Flut über ihre gottlosen Menschen brachte. Und warum erinnert er uns an das? Er sagt, lasst uns nicht beirren. Lasst uns eher warnen. Denn damals hat Gott mit Wasser gerichtet, das nächste Mal mit Feuer. Lasst uns warnen. Mount St. Helens ist wie ein natürliches Labor. Man beobachtet jetzt in den letzten Jahren, wie schnell kommen die Pflanzen und die Tiere zurück. Ja? Wo waren die Pflanzen während der Sintflut? Das ist auch ein Thema, das wir handeln in dem Buch, die ersten Gipfelstürme. Wie Blumen die Alpen seit der Sintflut in den letzten 4.500 Jahren wieder hochgestiegen sind, noch viel höher als vor der Sintflut. Vor deinem Schelten flohen die Wassern, von deiner Donnerstimme wurden die Wassern verscheucht zu dem Ort, welchen du ihnen gesetzt hast. Und die Wasser fließen ab in den absackenden Ozeanbecken. Aber die fließen nicht wie hier über harte Gesteinsschichten, die fließen über immer noch weichen, unter Wasser abgelagerte Sedimentschichten. Dieses Bild habe ich in eine Sandgrube nach einem starken Regen aufgenommen. Was wir hier in Miniatur sehen, Canyons, Erdrutsche, Flussdeltas, das entspricht etwa das Aussehen der Erde nach der Sintflut. Hier Mini, oder hier Mini und hier Maxi. Das Gebiet um den Grand Canyon der Vereinigten Staaten. Als die ersten Indianer, die Anasazi-Indianer, von Asien kommend, der Grand Canyon sah, wissen Sie, was sie untereinander sagten? Das muss durch die große Flut ausgespült worden sein. Die lagen nicht schlecht mit ihrer Vermutung. Wobei, wenn man nach den heutigen Bedingungen geht, hartes Gestein und verhältnismäßig wenig Wasser, das braucht eine lange Zeit. Aber gehen wir jetzt hinunter in den Grand Canyon. Und zuerst diesen Vergleich. Ein Canyon unter dem heutigen Pazifischen Ozean, selbe Tiefe und selben Profil wie der Grand Canyon. Und wie entstand dieser Canyon unter dem Ozean, in dem Strömungen von Wasser weiche Sedimente am Ozeanbogen ausgescheuert haben? Könnte es sein, dass der Grand Canyon auch entstand, wo die Schichten noch weich waren? Jetzt gehen wir hinunter. Ich habe mit US-Geologen Forschung dort gemacht. Fällt Ihnen was auf? Mega schräge Schichtungen. Hier hinten, mega Kreuzschichtungen. Das Ganze lag unter Wasser. Strömungen brachen riesige Menge vom roten Sand von der einen Richtung. Alles war voll bis hier, alles gefüllt. Und dann von der anderen Richtung, durchgehend, die weiße Sand oben drauf. Dann floss das Wasser zurück, fraßen die Schicht hinein. Da blieben noch Fetzen übrig. Sie erhärten sich und Wind und Wetter machen heute nur noch den letzten Schliff. Und das gilt für viele Täler wie die Donau und so weiter bei uns hier in Deutschland. Wenn man die aus der Luft anschaut, man sieht riesige Mengen von Wasser, sind durchgeflossen und haben diese Täler ausgescheuert, wo die Sedimente noch ziemlich weich waren. Berge stiegen empor, Täler senkten sich. Jetzt kommen sie zu mir nach Hause. Das ist fast ein Hausberg von uns. Ich sage es auf Schweizerdeutsch, das ist der Wildhuser Schafberg und links davon haben wir das Sentis. Nun, ein Geologie-Professor von St. Gallen, an der Uni St. Gallen, hat ein geologisches Profil von diesen beiden Bergen erstellt. Das kann man machen mit indirekten Messungen. Also diese Schichten sind sehr stark zusammengequetscht worden. Wie geschieht das oder wie geschah das? Weil die Kontinenten auseinandergebrochen sind, sich bewegt haben. Das ist eine heutige Satellitenaufnahme von Afrika aus sehr steilen Winkeln, deshalb die Verzerrung. Afrika rückt gegen Europa und das führte dazu, dass Teile von der europäischen Kontinent hochgekrempelt worden sind zu den Bergen, die wir heute kennen. Würde man die Schweizer Bergen wieder ausbügeln, da hätten sie ein Riesenland. Liebe Freunde hier in Deutschland, nehmen Sie es zur Kenntnis. Die Schweiz ist eine Riesenlandfläche, nur ein bisschen zusammengequetscht zwischen Italien und Deutschland. Ich rede nicht politisch, rein geologisch. Würde man die Schweiz wieder ausbügeln, da würden manche deutsche Familien über Pfingsten die Toskana nicht erreichen können. Die wären immer noch in der Schweiz unterwegs nach einigen Tagen. Jetzt wollen wir mit einem Modell, verglichen mit Natura, diese Dinge betrachten. Achten Sie auf Punkt A und B. Die Schichten werden zuerst flach abgelagert, intern schräg und Kreuzschichtung, aber so mehr oder weniger flach. Die Schichten kommen unter Druck, A und B rücken enger zusammen. Bei uns kommt der Druck vom Süden, Afrika drückt gegen Europa und es gibt Faltungen. Ich fahre in ein Alpental, in der Nähe von Grindelwald. Am Eingang vom Tal liegen die Schichten, wie sie abgelagert wurden. Dasselbe Zeug weiter oben. Unter Druck hochgekrempelt, Berge stiegen buchstäblich empor. Die Schichten strecken sich. Und dann löst sich, ja, denn der Druck schiebt weiter, A und B rücken enger zusammen. Und dieser Punkt hier löst sich und liegt jetzt hier. Und das nennt man eine geologische Decke. Sie kann mehrere Kilometer lang sein und mehrere hundert Meter hoch sein. Ist unglaublich, wenn man sieht, wie riesige Teile der Erdkruste und übrigens darunter entstehen neue Faltungen. Ja? Hier, alle diese Sedimente, Tonnen von Material, so richtig gequetscht. Ist fast unvorstellbar. Man sieht nur, dass es geschehen ist, aber wie? Die Energie. Das ist wie im Kinderzimmer am Abend. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Man sieht nur, dass es geschehen ist, aber wie? Ja. Berge stiegen buchstäblich empor. Und das findet man weltweit. Ja. Weltweit solche Dinge. Und dann brechen Teile da ab, wieder werden weggeschwemmt. Ja? Überall. Drei Viertel der Erdoberfläche mit stark verformten Sedimentschichten bedeckt. Und übrigens, die ursprüngliche Schrägschichtung, das zeugt von einer schnellen Ablagerung. Was passiert, wenn diese Schichten im weichen Zustand herumgewühlt werden, die Kreuzschichtungen werden wieder gestreckt, sodass sie im gebirgigen, hügeligen Gebieten werden sie die ursprüngliche Sedimentstruktur gar nicht mehr finden. Es wird alles gestreckt. Wie lange braucht das? Ein paar Beispiele. Die Inka-Indianer haben bis vor 1000 Jahren Maistrassen angelegt, so hoch wie es ging, mit Mais bepflanzt. Die obersten Terrassen liegen heute mehrere hundert Meter über die Schneegrenze. Nicht, weil die Schneegrenze runterkommt, sie schmilzt nach oben. Die Berge sind in den letzten 1000 Jahren viele, viele, viele Meter weiter gestiegen. In den Himalayas, wo meine Frau und ich gearbeitet haben, da gibt es menschliche Siedlungsflächen, die waren früher flach und heute stehen sie 45 Grad steil am Berghang. Einer der Schweizer Geologen, der sich diese Dinge angenommen hat zu studieren, der sagt, die Himalayas sind mindestens 1,5 Kilometer weiter gestiegen, seitdem die Menschen dort leben. Riesige Bewegungen der Erdkruste. Das ist der höchste Berg auf Erden, Mount Everest. Ich mache die meisten Bilder von meinen Vorträgen selber. Das habe ich freilich nicht gemacht. Das macht der Kollege Reinhold Messner für uns. Aber hier, gucken Sie, die Sedimentschichten. Hier, gefaltete Sedimentschichten. Wir haben unter tibetanischen Flüchtlingen in den Himalayas gearbeitet. Ein tibetanischer Beamter zeigte mir ein Fossil von einem Tintenfisch, das sie auf 6000 Meter über den heutigen Meeresspiegel gefunden hat. Was macht ein Tintenfisch 6000 Meter über den heutigen Meeresspiegel? Der Tintenfisch ist freilich nicht hier herumgeschwommen, genauso wie die Arche Noah nicht dran über diesen Bergen hinweg gesegelt ist. Der Tintenfisch ist hier begraben worden und diese Schichten sind unter Druck gekommen. Das Paket gehört zu dem hier hinunter. Mehrere tausend Meter übereinander geschoben, wo diese Schichten im noch weichen Zustand waren. Berge stiegen buchstäblich empor. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wieder bedecken. Und nach der Sintflut ist die Erde wieder ruhig geworden. Allmählich, nach und nach. So dass man heute eine Straße das Meer entlang bauen kann und rechnet nicht damit, dass die Straße 500 Meter in einer Nacht absackt oder das Meer 400 Meter ansteigt in einer Nacht. Es ist alles so ruhig geworden. Und in dieser Zeit, wo alles ruhig ist, macht man die geologischen Messungen, wie wenn es immer so ruhig gewesen wäre. Und so kommt man auf ganz lange Zeiträume. Waren Sie mal in einer Tropfsteinhöhle? Haben Sie eine Führung gemacht? Haben Sie gehört, wie viele Hunderte von Tausenden von Jahren diese große Tropfstein alt sein müssen? Ich meine, man kann das messen. Normalerweise würde das Wasser hier tropfen und die Mineralien werden langsam abgelagert. Aber man kann das messen, man stellt einen Trichter auf. Wie viele Tröpfchen Wasser pro Minute, wie viele Mineralien pro Tröpfchen? Dann kann man ausrechnen, wie viele Hunderte von Tausenden von Jahren es braucht, bis ein großer Tropfstein entsteht. Man kann als Laie das nachvollziehen, man muss nur zuschauen. Tropf, Tropf, das braucht eine Ewigkeit. Und wie wäre es, wenn es ein bisschen schneller tropfen würde? Tropf, 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 tropf. Oder sogar fließen, wie es früher geschehen ist. Dann geht es schneller. Beispiel, eine Holzleiter steht heute im Bergbaumuseum in Bochum, stand früher an einer etwas ungünstigen Stelle in einem deutschen Bergwerk. Die Leute haben die Leiter benutzt, solange es ging, aber es floss täglich stark mineralienhaltiges Wasser die Leiter hinunter. So dramatisch auch nicht, man hat die Leiter benutzt. Aber es entstand auf der ganzen Leiter hier der Sprosse, Tropfstein, wie in jeder Tropfsteinhöhle. Wie lange hat das gebraucht? 3 Jahre. Das ist 3 Jahre Tropfstein, mehr nicht. Diese Stollen unter der Hauptstadt von der Schweiz, Bern, sind höchstens 40 Jahre alt, voll ausgekleidet mit neu entstandenen Tropfstein. Es geht vieles schneller, als wir meinen. Und wenn wir meinen, wir haben alles im Griff und können alles erklären, dann können wir manchmal Überraschungen erleben. Und die Propheten sagen, in Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi, da werden die Berge wieder anfangen, herumzuhüpfen wie die Kälber auf der Weide. Und da werden manche große Helden, die bis dahin Gott verspottet haben, anfangen zu schreien. Aber sie schreien nicht zu Gott um Erbarmen, sie schreien zu den Bergen, fall auf uns, töte uns, dass wir ja nicht vor Gott erscheinen müssen, vergebliche Mühe. Denn es ist den Menschen nur einmal gegeben zu sterben und danach das Gericht. Und wenn ich heute Abend in das Gericht Gottes käme, mit allen meinen Worten und Gedanken von einem ganzen Leben, hätte ich vor dem allheiligen Gott keine Chance. Aber Gott sei Dank hat er seine gegeben, als der Teufel ihm versuchte und sagt, beweise, dass du Gott bist. Bete mich an und ich gebe dir die ganze Erde, es gehört ja mir. Gehe hinter mir, Satan. Jesus ließ sich nicht verführen. Und deswegen darf er sagen, wer an ihn, Jesus, glaubt, wer an mich glaubt, sagt er, kommt nicht ins Gericht. Kämen Sie in das Gericht Gottes, hätten Sie keine Chance. Bekommen Sie jetzt, nehmen Sie jetzt die Vergebung an, da kommen Sie nicht in das Gericht und kommen ins ewige Leben. Du ließest Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Und so nach und nach, nach der Sinnflut, ist die Erde wieder hergestellt worden, sodass wir heute auf eine wunderschöne Katastrophe leben. Wenn Sie morgen die Jalousien hochmachen und Sie schauen hinaus auf die Hügel bei euch, also Sie kommen mal zu den Bergen bei uns, Sie sehen eine absolute Katastrophe. Und so möchte ich Sie ermutigen, bei Ihrer nächsten Wanderung hier in den Hügel oder bei uns in den Bergen, lassen Sie bitte die Steine nicht links liegen. Wenn die Menschen schweigen, dann müssen halt die Steine reden. Und die reden von großen Umwälzungen, die reden davon, dass Gott sich nicht spotten lässt. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Aber sie reden auch davon, dass selbst nach einer grauenhaften Katastrophe infolge von Sünde, Gott kann wiederherstellen, sodass die Narben schön geworden sind. Und das kann man auch in Menschenleben sehen. Ich habe einen alten Mann vor Jahren kennengelernt, als ich sein Gesicht sah, voll Narben. Und es war mir sofort klar, was in dem Leben los war. Man hat es ihm angesehen. Dann hat er mir aber seine Lebensgeschichte erzählt und dann habe ich gemerkt, er hat auch innere Narben. Denn diesen alten Säufer hat das Leben seiner Familie derart sauer gemacht. Seine Frau ist schon längst mit den Kindern davon. Sie will nicht, dass er weiß, wo die Kinder sind und ihr ist völlig egal, wo er steckt. Und so hat diesen alten Säufer jahrelang dahin vegetiert, voll Hass und Bitterkeit. Seine Frau war schuld, sein Vater war schuld, der Lehrer in der fünften Klasse war schuld, Bullen sind schuld, sind alle schuld, Saupack. Bis vor einigen Jahren diesen alten Mann die Gelegenheit bekam, mit einigen jungen Christen das Wort Gottes zu lesen. Und was er las, hat ihn zutiefst erschüttert. Und plötzlich tönt es anders. Oh mein Gott, kannst du mich überhaupt vergeben? Gott sei Dank hat er weitergelesen. Und da kam ein Lichtstrahl in sein Leben. Denn er las von einem Verbrecher, der neben Jesus an einem Kreuz auch starb. Und Jesus sagte nicht zu den frommen Selbstgerechten am Fuß vom Kreuz, sondern ausgerechnet dem Verbrecher, heute wirst du bei mir im Paradiese sein. Nicht die Guten, sondern der schlechte Mensch wurde errettet. Warum? Weil er bat darum. Er bat um Vergebung. Er bekannte seine Sünden, seine Schuld. Und so fasste dieser alte Mann Hoffnung, denn er las, wenn ich in Christus bin, siehe, das Alte ist vergangen. Es wird zu einem Neuen. Nun, wenn man sein Gesicht heute anschaut, sieht man immer noch die große rote Nase und die geplatzte Blutgefäße, obwohl er seit Jahren nicht mehr getrunken hat. Aber die Narben davon, die Spuren davon, die sind noch sichtbar. Und leider weiß er immer noch nicht, wo Frauen und Kinder sind. Ja, was hat sich geändert? Es hat eine ganze Menge geändert. Aber vergessen wir nicht, selbst wenn Sünden vergeben werden, die Konsequenzen davon, die können lange schmerzen. Aber bitte lassen Sie nicht durch die Konsequenzen verwirren. Gott vergibt, aber die Folgen, die können schmerzhaft sein. Auch heute spüre ich manche Folgen von meinem früheren Leben, obwohl Gott diese Sünden vergeben hat. Wir dürfen nicht Folgen, Konsequenzen und Vergebung durcheinander bringen. Doch wenn man diesen alten Mann heute in den Augen schaut, der ist schön. Der ist so schön, dass manche andere Sünder, fromme und weniger fromme Sünder, sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Wissen Sie, was diesen Mann so schön macht? Es ist der Kontrast zwischen dem, was war, eine Katastrophe, und dem, was durch Gottes gnädige Handeln in seinem Leben werden ließ. Neues Leben aus den Trümmern. Und das ist genau das, was eure Landschaft hier so wunderschön macht. Als ich hier erfuhr, war es noch hell. Ich habe gesagt, wunderschön. So um Heilbronn herum, ja. fantastische Katastrophe. Ich hoffe nach diesem Vortrag, dass ihr manches in der Bibel und auch um euch herum mit anderen Augen sehen werden. Ich möchte beten, stehen wir womöglich dazu auf. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese große Gnade im Leben von diesem alten Mann. Der hat's erlebt, was es ist, Vergebung zu empfangen, ein neues Leben zu bekommen. Der ist schön. Der ist schön. Danke dir. Du kannst aus einer Katastrophe doch was Schönes machen. Und so bitte ich darum, dass du manche von uns mutig machst, Hoffnung schenkst, dass auch aus Trümmern was Neues entstehen kann. Herzlichen Dank. Im Namen Jesus beten wir.